Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger und ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute zugeschaltet ist Herr Michael Gleich. Michael, du bist mit in der Leitung.
Ja, absolut. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend. Schön, dich zu hören. Wenn ich dich ganz kurz vorstellen darf, ich glaube, am weitesten gefasst kann man dich als Wissenschaftsjournalist bezeichnen. Du bist aber auch Moderator und hast einige publizistische Projekte entwickelt. Eines der Projekte haben wir in unserem E-Mail auch vorher angekündigt. Und das alles ist im Zusammenhang mit einem, ich würde sagen, bestimmten Ansatz, wie man Journalismus anders machen kann und wie man über die Probleme unserer Zeit und die Herausforderungen unserer Zeit anders nachdenken und auch berichten kann. Den Ansatz, den wir gewählt haben, war sehr stark im Kontext der Flüchtlingskrise auch die Frage des Zusammenlebens von Kulturen. Ein Ansatz, der dich auch sehr beschäftigt, ist die Frage von Friedens- und Kriegsberichterstattung, wenn ich das einmal so in diesem Kontext formulieren darf. Eine Frage einfach, all diese Projekte, die ja alles journalistische und wissenschaftliche Projekte sind, was motiviert dich, diese Projekte zu machen?
Ja, vielleicht, man könnte sagen, einerseits eine Sehnsucht und eine Lust und andererseits ein Frust. Sehnsucht, auch das Thema Lebendigkeit im Journalismus zu kultivieren. Also zu fragen, welche Art von Journalismus kultiviert sie und welche Art von Journalismus ist eigentlich demotivierend, destruktiv, sehr, sehr negativ. Und der Befund ist schon, dass der Mainstream gekennzeichnet ist von der großen Negativität. So, das heißt, es gibt eine Fixierung nach meiner Wahrnehmung auf das Misslingen, auf das Problematische, die Dramatisierung, Kriege, Krisen, Katastrophen. Da gibt's auch so einen Zynismus, so Blut und Tote steigern die Quote. Also nicht bei Radio Evolve, aber im Mainstream. Und zu warten, bis sich das ändert, ist jetzt nicht mein Naturell, sondern das ändern. Wie können wir einen, und jetzt sage ich das Stichwort, konstruktiven Journalismus dem entgegensetzen? So, und das ist vielleicht das Schlagwort, mit dem sich diese selbst initiierten Projekte zusammenfassen lassen. Wobei das nicht heißt, dass wir in der Nische publizieren, sondern wir haben schon dann halt Bücher gemacht, die teilweise auch sehr erfolgreich waren, teilweise Nischenprodukte, ja. Wir sind mit Peace Counts, mit der Friedensberichterstattung auch in die großen Medien gekommen dann schließlich, aber das war ein langer Weg. Da können wir ja noch drüber reden.
Aber wenn man jetzt einfach dir so zuhört, muss man dir einerseits spontan zustimmen, weil es wird wahrscheinlich vielen Menschen so gehen, dass man, ich sag mal, schon eine gewisse Scheu hat, überhaupt in die Medien hineinzuschauen, weil sie einfach depressiv stimmen und man denkt, mein Gott, was ist los mit der Welt? Und das hat zugenommen. Andererseits wollen wir auch keine Berichterstattung, die einfach eine Schönfärberei macht und uns einfach gute Laune macht.
Deswegen bin ich auch sehr skeptisch gegenüber so einem Wort wie Positive Journalism. Also es geht, wir müssen das Leiden und das Leid der Welt natürlich auch ertragen. Aber deine Beobachtung, dass das sehr stark zugenommen hat, die kann ich unterstützen. Und dann entsteht so etwas wie eine Realitätsverzerrung. Ich sag mal ein Beispiel. Kriminalität ist ja, also Sex and Crime, ne? Lassen wir mal Sex weg und gucken auf Crime. Da gibt's eine interessante Untersuchung. wo man Bundesbürger repräsentativ befragt hat. Sagt doch mal, was schätzt ihr denn, wie haben sich bestimmte Delikte, also zum Beispiel Autodiebstahl, Mord, Sexualmord, wie haben die sich in den letzten 10 Jahren entwickelt? Diebstahl plus 47%, Mord plus 27%, Sexualmord plus 260%. Tatsächlich, wenn man sich die Kriminalstatistik anguckt, Autodiebstahl minus 71%, Sexualmord zum Beispiel minus 40%. Also der Kluft zwischen dem, was die Menschen wahrnehmen und dem, was wirklich Wahrheit und Realität ist, kluft eine riesige. Und da wird, und die Analyse ist, dass eben nicht die Zahl der Morde gestiegen ist, sondern die Zahl der Berichte über Morde. So, und da entsteht eine Realitätsverzerrung, wo wir aufpassen müssen. Und konstruktiver Journalismus, um das noch zu sagen, ist eben nicht, wie du schon sagst, keine Schönfärberei, sondern es ist ein kritischer, unabhängiger Journalismus, der nur seinen Fokus verändert und sagt, wir wollen das Problem aber wir wollen eben auch gucken, wer arbeitet denn an Lösungen, wer hat sich auf den Weg gemacht, welche Institutionen haben da Ideen, was macht die Zivilgesellschaft? Und das ist in den Medien tatsächlich total unterbelichtet und unterbearbeitet.
Ja. Lass mich doch einfach mal auch nachfragen, dieser Journalismus, wie er existiert, ja? Es gibt ja Gründe, warum der so ist, wie er ist. Hintergründen würden die ja zustimmen, dass wir einen sehr negativen Journalismus haben. Jetzt kann man sagen, Journalisten sind einfach sehr zynische Menschen oder wie auch immer, aber was sind die eigentlichen Dynamiken, die einen solchen Journalismus zum tragenden Journalismus unserer Zeit machen? Warum kommt es zu so etwas? Würdest du sagen, da gibt es gewisse Grundvoraussetzungen, die diesen Journalismus wirklich zum Hauptjournalismus unserer Zeit machen?
Ich habe dazu wissenschaftlich nicht geforscht, aber ich habe ein paar Thesen dazu. Okay. Das eine ist, dass die zunehmende Kommerzialisierung der Medien das Laute, das Sensationelle, das Spektakuläre immer mehr in den Vordergrund stellen. Selbst bei Journalisten, das sind teilweise schon wirklich diejenigen, die glauben, das Schlechte in der Welt zu sehen, in Klammern nur nicht in sich selber, Klammer zu, und die kritisches Denken im Sinne der Aufklärung mit Negativität verwechseln. Also kritisch heißt ja eigentlich nur Unterscheidungsvermögen, Trennung von Gut und Böse, aber kritisch heißt mittlerweile einfach alles in die Pfanne hauen. Und das kritisch eben auch bedeuten kann, kritisch-konstruktiv und so, also die andere Facette zu beleuchten und zu schauen, okay, diese Gesellschaft, demokratische Gesellschaft, eine andere Gesellschaft möchte ja auch gerne wissen, wie es weitergeht, haben wir Zukunftsperspektiven, wie können Probleme gelöst werden, was machen die Menschen, was machen die Bürger? Und die das aber nicht für kritisch halten, für kritischen Journalismus. Und ich für kritisch-konstruktiv. Und dann gibt es vielleicht noch einen dritten Punkt, der ist schon sehr psychologisch. Ich selber stamme auch aus der Umweltbewegung und ich kenne so diese ganze Mentalität sehr gut, wonach die Schöpfung gut ist, aber der Mensch ist schlecht. Der Mensch ist sozusagen das Krebsgeschwür dieser Schöpfung und dieses Misanthropische, das schlägt eigentlich immer stärker durch. Ich weiß nicht, ob du diesen Witz kennst, wo sich zwei Planeten treffen und der eine sagt zum anderen, du siehst aber schlecht aus. Dann sagt der andere, ja, ist auch so, ich habe Homo sapiens. Und da ist so eine 2000 Jahre Gehirnwäsche, dass der Mensch eben sündig und schlecht sei. Auch das schlägt, glaube ich, mit durch. In dieser Negativität.
Du willst sagen, hier gibt es auch neben einem neben einer Ursache, die im System einfach dieses Journalismus liegt, einfach dass einfach ja negative Schlagzeilen gute Auflage und gute Sendeweiten bringen, gibt es hier auch ein Bewusstseins- oder ein Perspektivproblem, dass wir eine Fokussierung auf etwas haben, wo wir ja nach schlechten Nachrichten suchen. Willst du das so sehen?
Ja, vielleicht sogar noch tiefer, also ja und, auch sowas wie, man könnte sagen, sowas wie Projektion von Angst. Also indem man über angstmachende Dinge berichtet, versuchen die Illusion zu nähren, dass man das, was einem Angst macht, in den Griff kriegt, indem man es auf Papier bannt. Also es hat was geradezu was Magisches. Also warum gucken wir uns ständig Krimis an? Also es gibt eine Schätzung von dem Hirnforscher Manfred Spitzer, dass ein Jugendlicher, bis er 18 ist, 40.000 Morde im Fernsehen gesehen hat. Woher diese Faszination? Und meine Erklärung ist, das ist eine Projektion. Ich will die Angst nicht in mir haben, ich will sie im Fernseher haben. Da wird sie dargestellt und dann kann ich ausschalten und dann ist die Angst weg. Und das ist sowohl bei den Journalisten als auch beim Publikum, es ist eine Form, die Angst aus sich selber rauszuschleudern und irgendwie so ins Außen zu verbannen. Das ist so eine tiefenpsychologische Erklärung, für die ich glaube, ein paar Belege zu haben.
Wenn das so ist, gibt es da überhaupt einen Weg raus oder ist das einfach sozusagen eine Conditio Humana und mit der müssen wir leben?
Die Reaktion zum Beispiel auf die Friedensberichterstattung, die wir seit 2002 kontinuierlich machen, dass also Menschen erfahren aus all diesen Konfliktregionen, die so in der Tagesschau auftauchen, so von A wie Afghanistan bis Z wie Zimbabwe, dass sie erfahren, dass dort Menschen, Friedensmacher, Friedensstifterinnen, Organisationen sehr erfolgreich, wirksam an Friedensprozessen arbeiten, zeigt, also das Feedback des Publikums, dass das aber auch etwas ist, was wir wissen möchten, dass da auch eine Sehnsucht ist, zu erfahren, was gibt's denn für Ideen? Ich bezeichne diese Friedensstifterinnen und Friedensmacher als soziale Erfinder, weil die wirklich tolle neue Sozialtechniken erfinden. Wie geht Versöhnung? Wie kann man Versöhnungsprozesse fördern? Wie arbeitet man mit traumatisierten Kindern? Wie integriert man Kindersoldaten wieder in die Gesellschaft? Das sind ganz komplexe Sozialtechniken, die da erfunden werden und weltweit ausgetauscht werden. Und die Dankbarkeit des Publikums, der Leserinnen und Leser, davon zu erfahren, das hat uns auch immer wieder stimuliert, weiterzumachen. Und ich glaube, was daran so stärkend und ermutigend ist, ist dieser Begriff der Selbstwirksamkeit. Also zu sehen, dass wir eben nicht ohnmächtig sind, sondern dass es manchmal ganz einfache, ganz normale Menschen, keine Mahatma Gandhis und keine Martin Luther Kings sein muss, um einen konstruktiven Beitrag zu leisten, um einen Unterschied zu machen, um eine Initiative zu starten, die sich total gegen den Negativtrend stemmt und dann ihre Kreise zieht und Wirkung entfaltet.
Eine Frage, die ich an dich habe, die einfach auch so in die Richtung geht, wie können wir zu einer anderen Weise finden, einen öffentlichen Diskurs über die Probleme der Welt zu entwickeln? Ist es nicht auch so, dass wir mit der Mediensituation, wie sie so in den letzten 50 Jahren sich entwickelt hat, also dass wir wirklich auch diese Massenmedien, angefangen vom Radio über das Fernsehen und jetzt das Internet haben, auch in einer extremen Lernsituation sind, die für uns als Menschheit ja radikal neu ist. Und wir uns hier auch ein Phänomen produziert haben, wo wir auch jetzt erst langsam merken, was wir hier uns kreieren und auch wie die Dynamiken dessen sind, was wir hier kreieren. Und auch hier auch ein Lerneffekt da ist, dass Menschen wie du und ich dann einfach reden können, irgendwas läuft hier nicht richtig. Irgendwie müssen wir andere Ansätze entwickeln, um unser öffentliches Miteinander ins Gespräch kommen. Und nichts anderes ist ja eigentlich öffentliche Raum, also auch der mediale öffentliche Raum, anders entwickeln zu können. Um den Punkt irgendwie zugespitzt zu setzen, so etwas, was wir jetzt gerade in den USA erleben, also ich rede vom Phänomen Trump, ist unter anderem auch ein Produkt dieser Medienrealität, die du beschreibst. Die Tatsache, dass jemand wie Trump und sein radikaler Negativismus eine solche Popularität bekommt, hat auch was mit diesen Dynamiken zu tun, die du hier beschreibst. Aber, und das ist sozusagen, würde ich auf die andere Seite der Waagschale legen, eben genau deswegen, weil es der Fall ist, kommen mehr und mehr Menschen auch drauf, hier ist etwas, wo wir anders damit umgehen müssen. Das ist einerseits eine Frage des Systems, also hier auch der Mediensysteme, wie wir die angehen müssen. Es ist aber andererseits, und das hast du eben auch mit angesprochen, eine Frage des Bewusstseins, wie wir der Welt begegnen. Und zu sehen, dass wir hier auch Nachrichten entwickeln können, die nicht kritisch sind, sondern die vielleicht schwerer fassbaren Ansätze von was sind denn konstruktive Ansätze dessen, was hier uns herausfordert, in den Mittelpunkt stellt. Es gibt ja Schichten von Bevölkerung, die hier einfach merken, wir brauchen das und wir brauchen auch eine mediale Realität, die das abbildet. Das heißt, das Problem kreiert auch ein Bedürfnis nach einer Lösung.
Ja.
Und ein Gespräch.
Es gibt ja die schönen Zeilen von Hölderlin.
Ich dachte auch gerade dran, ja.
Wächst die Gefahr, wächst das Rettende auch.
Ja.
Und das, was wir hier gerade machen, ist ja, gut, Donald Trump hat 10 Millionen Follower auf Twitter. Und es gibt irgendwas zwischen 700 und 1000 Hörer von Radio Evolve. Und dennoch, das, was wir zum Beispiel jetzt ausloten, wo wir nach dem Bewusstsein fragen, wo wir nach Lösungen fragen, wo wir fragen, was ist der nächste Schritt, wie geht es weiter, wo wir uns austauschen darüber, das lässt sich auch nicht rein quantitativ bewerten, sondern da entstehen, Radio Evolve ist zum Beispiel aus meiner Sicht eine mediale Innovation und Teil von einem Gegentrend zu diesem Haupttrend. Und was dann, wenn das Leiden wächst, also wenn sich eine der mächtigsten Nationen der Welt so einen Politclown wie Donald Trump dann als Präsident wählt, wir wissen nicht, was daraus wird. Wir wissen nicht, was Gott damit vorhat. Wir wissen nicht, was das für Wirkungen hat, ob das dann zum Beispiel dazu führt, dass endgültig ein sowas wie ein Leidensbewusstsein an dieser verschobenen an Politik und Medienverständnis dann entsteht.
Mhm.
Und dafür halten wir für den Fall, dass das Leiden größer wird. Gibt es am Rande der Gesellschaft, also Innovation kommt ja nie aus der Komfortzone, kommt ja nie aus dem saturierten Zentrum, sondern kommt aus dem Rand. Und wir bewegen uns an diesem Rand, an diesem innovativen Rand. Und da ist der Freiraum, das Neue zu erdenken, zu erproben, zu leben. Und keiner kann wissen, ob diese Sozialtechniken, diese innovativen Medienprojekte etc. dann morgen eben genau das bereitstellen, was es für den nächsten Schritt braucht.
Erzähl uns doch ein wenig, was sind diese innovativen Medienprojekte, die ihr hier ja wirklich in den letzten Jahren auch mitentwickelt habt und was sind eure Erfahrungen damit, wie eine Medienrealität durch solche Projekte verändert werden kann?
Ja, das ist ein weiter Weg. Also ich würde sagen, ich mache seit 20 Jahren diesen konstruktiven Journalismus und seit circa 10 Jahren verwende ich auch den Begriff und mache die Erfahrung, dass Kolleginnen und Kollegen in den Redaktionen total in Abwehr sind und sagen, was, konstruktiver Journalismus, sind wir denn etwa destruktiv? Also da kommt erstmal Ablehnung. Spezieller zu werden, eines der großen Projekte, was wir eben seit 14 Jahren machen, Peace Counts, wo wir über Friedensprozesse berichten, da war am Anfang auch diese Abwehr in den Redaktionen, für die ich bis dahin ganz viel geschrieben habe, ob das Geo ist, Fokus, Stern, wo ich gesagt habe, ich möchte eine Serie, ein dauerhaftes Projekt machen, wo wir über diese charismatischen, kreativen, mutigen Menschen und ihre Organisationen berichten. Da war die Reaktion, ja, Krieg ist spannend, aber Frieden ist so langweilig. Was kann man denn bei Frieden berichten? Und was wir gezeigt haben, ist, diese Friedensstifterinnen, diese Friedensmacher, ich sage auch gleich ein paar Beispiele gerne, wenn du magst,
ja, bitte.
Dass es eben super spannende Biografien sind und dass sich jemand, der in einer Konfliktregion oder in einem Land lebt, das gerade irgendwie mühsam einen Bürgerkrieg beendet hat, dass so jemand, der an diesen Prozessen arbeitet, an der Heilung von Gesellschaften, der natürlich in einem Spannungsfeld lebt, dass es super interessante Reportagen und Berichte sind und sehr charismatische, interessante Menschen sind und deren die Begegnung mit denen mich auch immer wieder total aufgeladen hat, weil das so Charaktere sind, die, wie man nach diesem Sprichwort sagt, nicht die Dunkelheit beklagen, sondern Freude daran haben, eine Kerze anzuzünden. Ich sag mal so, eine der letzten Reportagen, die mich sehr begeistert haben, da war ich in Nigeria. Der Hintergrund dort ist, dass da sehr religiös aufgeladen ist, das Land, und dass es 50% Christen, 50% Muslime gibt im bevölkerungsreichsten Land Afrikas und es immer wieder in dem sogenannten Middle Belt, wo die beiden Religionen zusammenstoßen, da blutige Massaker gibt. Und da habe ich zwei Menschen porträtiert und ihre Organisation, ein Pastor und ein Imam, die beide Milizenführer waren in ihrer Jugend und sich direkt in ihrer Heimatstadt waren, also direkte Feinde. Und der Imam hat seine Leute, also der heutige Imam, damals Milizenführer, schickt seine Leute los, ermordet den Leibwächter von James, dem Pastor. Dem James wird der Unterarm abgehackt. Also er hat fürchterliche Schmerzerfahrungen durch diesen anderen, durch den Imam. Der Pastor selber schickt seine Leute los, bringt den spirituellen Lehrer dieses Imams um und zwei seiner Cousins. Das ist der Hintergrund, eine tiefe Schmerzerfahrung, die beiden haben. Und ich beschreibe dann, und die beiden haben mich wunderbarerweise teilhaben lassen, dass da wirklich ein innerer Transformationsprozess passiert ist, dass sie ist die Versöhnung, dieses schrittweise Annähern, immer wieder unterbrochen von totalen Rachegedanken und Mordgedanken, wie man den anderen irgendwie versuchen könnte, um die Ecke zu bringen, bis irgendwann wirklich im Herzen eine Transformation geschehen ist, wo der Hass zu Respekt und zu Liebe wurde und die beiden heute sagen würden, trotz dieses Leides, was sie so aneinander erfahren haben, sie würden für den anderen ihr Leben geben. Und die beiden, aus dieser inneren Autorität heraus, ihres persönlichen Versöhnungsprozesses, haben eine Institution gegründet, die sehr erfolgreich da im Mittelbelt Nigeria Konflikte schlichtet, Frühwarnsysteme gegen religiöse Gewalt etabliert hat, in anderen Ländern Konflikte schlichtet und da haben mittlerweile 14 solche Pastor-Imam-Teams gebildet, also haben sich wie geklont. Auch das ehemalige Milizionäre mit der gleichen Biografie und können mit einer inneren Autorität eben auch für den äußeren Frieden einstehen. Und solche
Beispiele. Hast du darüber berichten können?
Und darüber habe ich berichten können. Das ist in einer christlichen Monatsmagazin, was eine sehr hohe Auflage hat, also Christmann, ist es erschienen. Und was ich vielleicht noch sagen möchte, was ich besonders belohnen finde bei dem Projekt wie Peace Counts, dass wir eben nicht nur für die Medien produzieren, also für große Magazine oder wir haben Hörfunkserien gemacht, Frieden zählt, sondern dass wir eben mit der Friedenspädagogik zusammenarbeiten. Und die freuen sich über aktuelle, über moderne Beispiele, wie man eigentlich Frieden macht, machen daraus Schulbücher und haben Anfang an mit Peace Counts zusammengearbeitet, sodass unsere Reportagen, unsere Berichte dann einfließen in den Schulunterricht in Deutschland und in Konfliktregionen. Also die haben das auch exportiert und in die Länder, aus denen wir unsere Reportagen haben, über Ausstellungen, über Lehrertrainings. Also, das ist schon ein komplexes Projekt und wie gesagt, also die Kraft, die aus solchen Initiativen, und wir haben 50 solche Dokumentationen in diesem Stil auch in anderen Ländern eben gemacht. Wir waren im Nahen Osten, in Israel, in Syrien, in Libyen, im Schwarzafrika von Ruanda bis Nigeria, wir waren in Südamerika, Kolumbien, in all diesen, du kennst das ja aus der Tagesschau, diese Konfliktregionen. Ja. Und in all diesen Gebieten gibt es Menschen, die diese Kraft haben, die dieses Bewusstsein haben und die so einen inneren Transformationsprozess durchgemacht haben, der ihnen auch Kraft verleiht, im Außen zu wirken.
Einige dieser Beispiele kann man ja auch auf eurer Website nachlesen, wenn ich dir ganz kurz auch nennen darf. Die heißt www.peace-counts.org, also www.peacecounts. Genau.
Da kann man kostenfrei lesen.
Da kann man sehr viel kostenfrei nachlesen. Aber ich möchte gern bei der einen Geschichte bleiben, die du hier gerade geschrieben hast, weil die, glaube ich, exemplarisch für das ganze Projekt steht, das du hier journalistisch versuchst anzugehen. Weil allein die Tatsache oder allein, wie du diese Geschichte jetzt erzählt hast, ja, das hat ja einen Effekt als Hörer. Mhm. Und ich würde sagen, ich würde sogar so weit gehen, dass das eine spirituelle Tiefe hat, überhaupt solche Geschichten zuzulassen.
Was meinst du mit zulassen?
Zulassen, dass solche Geschichten Teil des öffentlichen Raums werden, dass eben nicht nur von den Massakern zwischen Christen und Moslems geschildert wird, sondern dass herausgegriffen wird, wie in dieser höchst problematischen Situation es Menschen gibt, die aus einer tiefen Menschlichkeit reagieren. Mhm. Das ist ja das, was du geschildert hast. Nichts anderes als Menschen dazu, beide Akteure des Massakers waren aneinander, an den jeweiligen Christen, Moslems, aus Menschlichkeit reagieren. Ja. Allein die Tatsache, dass das der Fall ist, also dass Menschen eben auch so reagieren können, sich nicht nur weiter brutalisieren, sagt etwas über das Potenzial unseres Menschseins aus. Allein das zu hören, setzt eine Kraft frei und das ist eine Form von Geschichten erzählen und Journalismus ist ja nichts anderes als eine Form von Geschichten erzählen, genau. Unser Menschsein in ein Licht setzt, wo unser Potenzial sichtbar wird, unser positives Potenzial. Nicht in einer naiven Form, in dem wir uns jetzt Geschichten erzählen, die ablenken von dem, was wirklich der Fall ist. Sondern
Wunschgeschichten, sondern wirklich reale Geschichten, ja. Ja.
Das ist in sich ein Projekt, entschuldige, wenn ich in dieser Terminologie bleibe, aber ich sehe es halt wirklich so, das ist eine spirituelle Praxis. Weil die etwas aus unserem Menschsein herausholt, was eine tiefe spirituelle Kraft freisetzt, nämlich unsere Menschlichkeit und unser menschliches Potenzial in den Schattenrealitäten, in denen wir eben auch leben, sichtbar zu machen. Und dadurch aber eben auch unser Potenzial zu heben, weil so wie der negative Journalismus oder der negativ-kritische Journalismus seine Dynamik ins Negative hat, hat der konstruktive Journalismus, wie du ihn bezeichnest, ja auch eine Dynamik, die er freisetzt, konstruktive Lösungen sichtbar und dadurch machbarer werden zu lassen.
Ja.
Da ist ja nicht neutral, da generiert ja auch was. So eine Geschichte. Ja. Setzt etwas in die Welt.
Ja. Und es braucht beide. Es braucht beide Facetten. Wir müssen den Finger in die Wunde legen. Ja. Wir müssen immer wieder zeigen, was ist eigentlich das Böse? Mhm. Und wie geschieht das Böse durch Menschen? Das hat ja meistens etwas mit Unbewusstheit zu tun. Es ist ja fast niemand bewusst böse, sondern meistens die guten Absichten und ganz fürchterliche Unbewusstheit, die zum Bösen wird. Da müssen wir den Finger in die Wunde legen. Korruption, Kriminalität, Krieg, klar. Und gleichzeitig geht es aber darum, wie du sagst, eben auch darauf hinzuweisen, wie sich das höchste Potenzial des Menschen eben auch realisiert. So. Mhm. Und Ja, der Hirnforscher Gerald Hüther hat mal gesagt, man kann Menschen nicht motivieren, aber man kann sie einladen, ermutigen und inspirieren. Mhm. Das habe ich mir so, das habe ich mir wirklich, das trage ich im Herzen. Also dieses Einladen, also mitnehmen, das ist die Reportage, ne, wo ich für die Leserinnen und Leser vor Ort gehe, wo ich ihr verlängerte Auge, Ohr, Nase bin und für sie da bin und die Fremde dann so in die Nähe bringe. So. Mhm. Aber eben auch das Ermutigen, was darin besteht, wenn die das können und wenn ganz normale Menschen das und das können, Mensch, dann kann ich das doch auch. Und das weckt diesen, ich komme nochmal auf den Begriff der Selbstwirksamkeit.
Ja.
Dieses Narrativ der Selbstwirksamkeit weckt natürlich andere Kräfte, als wenn ich ständig Opfergeschichten erzähle und Ohnmachtsgeschichten, die so nicht wahr sind.
Und es legt ja auch was frei von der Perspektive, von der ich selbst komme. Weil du hast gesagt, man muss beides tun. Ja? Man muss den Finger in die Hand legen und man muss Potenziale hier auch aufzeigen. Und ich frage mich, ob die zwei Dinge nicht auch direkt zusammengehören. Also die Frage, wie lege ich den Finger in die Wunde? Ja? Ich kann den Finger ja in die Wunde auf eine Art und Weise legen, wo ich sage, alles ist wirklich verrottet.
Alles ist was?
Verrottet.
Verrottet.
Alles geht den Bach runter. Alles geht in die Miese. Und mit dieser Attitüde den Finger in die Wunde zu legen, geriert eine andere Realität, als wenn ich gleichzeitig, ohne zu verleugnen, dass wirklich die Wunde da ist,
ja,
ich auch anerkenne, dass die andere Seite, das Potenzial eben auch anwesend ist. Das braucht aber eine große seelische Kraft in mir und jetzt wahrscheinlich in mir als Journalisten oder als Berichterstatter oder Geschichtenerzähler, angesichts des Abgrunds nicht aus dem Blick zu verlieren, dass der Abgrund nicht alles ist.
Genau, und dass es in dem Abgrund nicht, dass es nicht ein schwarzes Loch ist, sondern dass es Schattierungen gibt, dass es selbst im Abgrund eben zu differenzieren gilt und dass es nicht nur den Abgrund gibt, sondern dass es auch, sagen wir mal, jetzt den Gipfel gibt auf der anderen Seite. Und es geht dann wirklich darum, und du hast mich gefragt, warum wir das machen, konstruktiven Journalismus. Mhm. Also letztlich geht es mir darum, die ganze Wahrheit zu sagen. Und die ganze Wahrheit ist eben, ich drück's mal ganz banal aus, dass Menschen eben Licht und Schatten haben. Und dass aber in den Medien einfach nur die Schattenseite betont wird. Und ich merke auch ein Kippen, so langsam. So ein Magazin wie der Spiegel, was für mich zeitweise wirklich das Wochenblatt für Apokalypse war, hat jetzt zum Beispiel eine Kolumne gemacht, früher war alles schlechter, und zeigt anhand einiger statistischer Daten, wie sich bestimmte wichtige Indikatoren für Lebensqualität weltweit verbessert haben. Also so berichtet sozusagen über mit dem Hilfsmittel von Zahlen über sozialen Fortschritt. Und alleine die Tatsache, auch sozialen Fortschritt mal in den Fokus zu nehmen, ist eine Form von Ermutigung und sagt, es geht eben nicht alles so pauschal den Bach runter, sondern es ist differenzierter. Es gibt riesige Probleme und es gibt Riesenpotenziale. Schauen wir uns beides an.
Aber dieses schauen wir uns beides an oder was du vorher formuliert hast, das Ganze sehen, ja, oder das Ganze berichten wollen, reflektiert natürlich auch auf, was nehme ich denn überhaupt als das Ganze wahr? Das heißt, das nimmt mich als Menschen, hier als Berichterstatter, in den Fokus und stellt die Frage, was ist denn das, was ich als Ganzes wahrnehme? Und ich brauche einen Blick für beide Seiten, und zwar existenziell, um überhaupt beide Seiten wahrnehmen zu können. Es gibt ja auch so etwas. Und bei vielen Journalisten nehme ich das einfach so wahr, und nicht nur bei Journalisten. Es gibt eine Verlockung des Abgrunds. Ja. Da ist etwas, wo einfach der Abgrund als Abgrund eine eigene Kraft freisetzt, die einem in Versuchung bringt, das absolut zu setzen. Und da ist etwas, was letztendlich eine menschliche, eine seelische Stärke ist, die andere Seite, nämlich dass es nicht nur Schatten, sondern auch Licht gibt, real als Mensch und hier auch als berichtender Mensch halten zu können. Und ich glaube, das hat auch etwas mit dem zu tun, wo du gesagt hast, die Ursachen sind tiefer. Die Ursachen liegen eigentlich mit unserem Bezug zur Welt an und für sich. Und da sind wir dann schon in sehr tiefmenschlichen Fragen, wie wir über die Welt berichten.
Die sich aber ehrlich gesagt viele Journalistinnen und Journalisten nicht stellen. Man muss einfach mal sagen, die Menschen, die sich angezogen fühlen von diesem Beruf, sind nach meiner Wahrnehmung, ich bin jetzt 30, 35 Jahre in dem Beruf, sehr nach außen orientiert. Und wenn du vorschlägst, wie wäre es mal mit Introspektion, wie wäre es mit Bewusstseinsarbeit, um sich zunächst mal einfach der Grenzen der eigenen Wahrnehmung bewusst zu werden, also so rauszugehen aus dieser Rolle des allwissenden Erzählers. Diese Perspektive nehmen viele Journalisten ein und fühlen sich da mächtig. Und zweitens, das ist die Anziehung des Abgrunds. Man könnte auch einfach sagen, es gibt Filter in der Wahrnehmung. Es gibt sozusagen eine Brille, die jemand trägt, aber er hat kein Bewusstsein, dass er eine Brille trägt, die eingefärbt ist. Wo Muster sind, was habe ich für einen Bezug zu Macht, was habe ich für einen Bezug zu Angst, was habe ich für einen Bezug zu Sexualität, was habe ich für einen Bezug zu Frauen, zum Weiblichen. Und diese Form der Reflexion ist im Journalismus total unterentwickelt. Also was gerade noch machbar ist in der Ausbildung, ich bin selber eben auch in der Journalistenausbildung tätig, sind so medienethische Seminare, was darf ein Journalist, welche Rechte darf er nicht verletzen von Menschen in der Berichterstattung. Aber eine Introspektion, eine innere Arbeit, Selbsterforschung, also das, was man tut, wenn man einen inneren Weg geht oder wenn man anfängt, Bewusstseinsarbeit zu machen, das ist noch ziemlich bebe und als esoterisch und so weiter verschrien. Also da haben insbesondere Journalisten eine Riesenscheu, sich dem zu stellen.
Ist das durch die Bank so oder wirst du sehen, dass da auch es zarte Ansätze für eine Veränderung gibt?
Es gibt auch da immer so ein paar. Ich gehöre auch dazu. Ich habe einen spirituellen Lehrer. Ich bin Schüler in einer Mysterienschule. Ich lebe in einer spirituellen Gemeinschaft in Gut Saunsdorf, Ort der Stille. Aber es sind natürlich insgesamt, das weißt du ja auch, es sind insgesamt immer noch wenig Menschen, die überhaupt an Bewusstseinsarbeit und an Spiritualität interessiert sind. Also unsere Gesellschaft hat die spirituelle Matrix ja eigentlich nicht gepflegt. So. Und im Journalismus sind es noch weniger, das muss man leider sagen. Aber natürlich gibt es auch da ein paar und mit denen muss man sich vernetzen, verbinden, sich gegenseitig stärken und auch da immer das Potenzial sehen. Ich glaube, dass viele Journalisten auch unter den blinden Flecken ein wenig leiden, die sie haben und schon interessiert sind, da auch mal die Recherche im eigenen Inneren zu machen.
Wenn man jetzt eure Initiativen anschaut, die sowohl die Culture Counts als Peace Counts, was würdest du sagen, was sind die Auswirkungen, die ihr wahrnehmt? Hat das einen Effekt oder lesen das die üblichen Verdächtigen, finden das die üblichen Verdächtigen spannend oder wirst du sehen, da ist etwas, wo es doch auch Realität verändert?
Also Wirkungsforschung, gerade in der Publizistik, ist wahnsinnig schwierig. Das weiß ich aus meinem kommunikationswissenschaftlichen Studium. Man kann da nur mit anekdotisch arbeiten und gucken. Also ich sehe in Redaktionen langsam eine Veränderung. Ich nenne nochmal das Beispiel Spiegel, die plötzlich auch mal Geschichten des Gelingens bringen. Das Auftauchen von neuen Medien, also enorm, Wirtschaft für den Menschen oder Zeitpunkt in der Schweiz oder die OIA, solche Alternativmedien, die wirklich gucken, welche Lösungen werden geboren. Also da sehe ich einen Wandel und da sind wir einfach Teil mit Life Gowns, Culture Gowns, Peace Gowns, Teil einer Bewusstwerdung. Ich durfte jetzt gerade für drei der großen Journalistenmagazine in Deutschland, Österreich, Schweiz, die in einem Verlag erscheinen, durfte ich eine 16-seitige Beilage zum konstruktiven Journalismus schreiben. Tom, das hätte ich mir vor 10 Jahren nicht vorstellen können, dass daran überhaupt Interesse wäre. Und also das wird jetzt ganz konkret in den Mainstream einfließen. Und ich glaube auch, dass wir mit Qualität überzeugt haben, also dass wir gezeigt haben, durch eine sorgfältige, durch kritisch-konstruktive Berichterstattung, dass wir wirklich sorgfältig analysieren, ist das wirklich eine Lösung oder ist das eine Scheinlösung? Was sagen Kritiker dazu? Was sind Strukturelemente dieser Lösung? Ist die übertragbar oder ist das ein glücklicher Einzelfall, also die Skalierbarkeit? Also diese Fragen, die ein Teil von Qualität sind, die haben wir untersucht. Und ich glaube schon, dass das einen Unterschied macht beim Publikum sowieso. Also man kann, es ist schwer zu beantworten, ich sehe ein paar Indikatoren. Mainstream ist das noch lange nicht.
Ich finde ja den Begriff, den du verwendet hast, ich weiß nicht, ob du ihn entwickelt hast, konstruktiven Journalismus, einfach einen spannenden Ansatz, weil er erlaubt sozusagen auch theoretisch darüber nachzudenken, was ist denn der Unterschied zwischen investigativem Journalismus, kritischem Journalismus einer neuen Form, die man konstruktiven Journalismus nennen kann. Ist das etwas, das du auch in journalistischen Bereichen sozusagen ins Gespräch mit einbringen kannst und gibt es da Reaktionen drauf? Wie reagieren die Leute auf diese Idee, dass es eine andere Form von Journalismus gibt, die nach diesen Prinzipien, die du für den konstruktiven Journalismus hier angedacht hast, entwickelt werden können?
Also es gibt sehr viele Abstoßungsreaktionen, weil wenn etwas in Frage gestellt wird und wenn diese Negativtrend, diese Tendenz zur Negativität, wenn wir die konfrontieren und sagen, wir müssen unseren Horizont wieder erweitern, wir müssen die ganze Wahrheit sehen, wir müssen Problem und Lösung in den Fokus nehmen, dann ist das erstmal etwas, was als Kritik, als Angriff verstanden wird und da reagieren erstmal viele mit Abwehr.
Okay.
Das ist die eine Reaktion. Die andere ist, wie gesagt, dass ich da jetzt diese Beilage schreiben durfte und dass ich einer der Hauptredner sein darf Anfang Mai beim Europäischen Zeitungskongress in Wien mit diesem Thema, zeigt, dass vielleicht auch eine große Offenheit deshalb da ist, weil du kennst den Begriff der Medienverdrossenheit bis hin zum Begriff der Lügenpresse. Also da gibt es Tendenzen, wo die Menschen sich abwenden, wo sie nicht mehr glauben, wo sie schon wissen, wenn sie die Zeitung aufschlagen, dass ihnen da Mord und Totschlag entgegenkommt. Ja. Und dass man sagt, okay, wenn wir solche anderen Ansätze nicht zum neuen Dogma machen, aber integrieren und ein gesamthaftes Bild, ein ganzheitliches Bild zeigen, können wir wieder überraschen, können wir wieder relevant werden. Und können auch wieder Glaubwürdigkeit beim Publikum zurückgewinnen. Also da ist eine steigende Akzeptanz.
Es muss ja auch in journalistischen Kreisen einfach irgendwie reflektiert werden, dass der Journalismus als sehr negativer Journalismus wahrgenommen wird. Und dass es vielleicht hier spannend ist, neue Denkansätze zu entwickeln. Ist das eine Diskussion, die stattfindet oder die nicht stattfindet? Diskutieren Journalisten, dass es hier vielleicht ein Problem gibt mit dem Journalismus, so wie er jetzt gerade existiert?
Ja, da ist eine Diskussion im Gange. Also auch in den großen Medien, auch in den Leitmedien, ich nenne mal ein paar Süddeutsche, Zeit, Spiegel, gibt es diese Diskussion? die wird auf eine Art und Weise geführt in den, sagen wir mal, in den letzten 12 Monaten, wie es vorher noch nicht gegeben hat.
Okay.
Auch mit Leidensbewusstsein, weil die Auflagen von Qualitätsmedien, also bis auf die Zeit, ist eine Ausnahme, sinken die. Mhm. Sodass sie sich wirklich überlegen müssen, wie sie wieder Relevanz gewinnen. Das ist das eine. Es gibt aber auch auf der anderen Seite so eine Zurückhaltung von Journalisten, sich mit gesellschaftlichen Wandelprozessen auf der Art zu beschäftigen, dass sie sagen, ich bin Teil von gesellschaftlichem Wandel und ich habe eine Verantwortung im gesellschaftlichen Wandel. Da gibt's immer dieses Zitat, was fälschlicherweise dem Fernsehmoderator Hans-Joachim Friedrichs zugeschrieben wird, wonach sich ein Journalist mit keiner Sache gemein machen soll, auch nicht mit einer guten. Und dass aber unbewusst sich Journalisten auch mit einer schlechten Sache gemein machen können, also mit Destruktivität, das wird dann nicht reflektiert. So.
Spannend.
Und ich habe ja auch eine Stiftung gegründet, die Culture Grounds Foundation, die konstruktiven Journalismus fördert, aber auch andere Dinge tut. Zum Beispiel im September den ersten weltweiten Gipfel für Friedensmacher, also einen Friedensgipfel in Berlin zu organisieren mit Unterstützung vom Auswärtigen Amt. Da gehen wir darüber hinaus und da sagen wir, wir haben in den letzten 14 Jahren diese absolut charismatischen Menschen, ihre Organisation und diese wertvolle Arbeit kennengelernt. Wie können wir die noch stärken? Also indem wir ihnen einen Raum bieten in Berlin, wo sie sich kennenlernen können, vernetzen können, gegenseitig stärken können und deutlich machen können, wie wichtig die Zivilgesellschaft in Friedensprozessen sind. So, und da gehen wir einfach über das klassische Rollenverständnis hinaus und dieser Mythos von der Objektivität. Hier bin ich, dort ist das Objekt meiner Berichterstattung und das eine mit dem anderen hat quasi nichts zu tun. Stattdessen sehen wir uns als Teil von einem Feld, was nicht heißt, dass wir PR machen für Friedensprojekte oder für Weltverbesserungsprojekte, sondern dass wir immer noch kritisch und neutral hingucken, aber dass wir in einer anderen Rolle auch sagen, ja, wir wollen positive soziale Wandel mitgestalten. So. Und auch mit so einer Aktion wie diesem Global Peace Builder Summit in Berlin im September.
Ich habe auch hier ein paar Fragen, die uns per E-Mail erreicht haben. Eine Frage von einer Hörerin, die schreibt: Lieber Herr Gleich, ich finde Ihre Arbeit sehr inspirierend, denn der negative Journalismus war insbesondere in der Berichterstattung zum Flüchtlingsthema wirklich schmerzhaft für mich. Daher herzlichen Dank für Ihre Arbeit. Wie kann es Ihrer Meinung nach gelingen, dass sich diese Art von Journalismus mehr verbreiten könnte?
Indem man das überhaupt mal bekannt macht, so wie jetzt, und dass es möglich ist, dieses Erkenntnisinteresse auf Lösungen zu richten. Ich habe aber auch wahrgenommen in dieser Welle von Kraft, die durch Deutschland ging, als die Flüchtlinge hunderttausendfach kamen, dass auch die Journalisten teilweise eine andere Rolle eingenommen haben. Und das fand ich sehr spannend, weil sie auch darüber berichtet haben, was geht, was tun denn Bürger, welche Angebote für Flüchtlinge organisieren die, wie engagieren die sich, wie geht plötzlich Selbstorganisation. Also so, da wurde schon sehr viel drüber berichtet, was mir einen ganz wichtigen Effekt hat, dass andere das gelesen haben und gesagt haben, aha, das kann man machen oder diese Idee, wir kochen mit Flüchtlingen, aha, und so kann man Deutschkurse organisieren, oder wie kann man die in die Fußballmannschaft integrieren, aha. Also es war nicht nur negativ, das sind natürlich auch subjektive Wahrnehmungen, die auch ich habe. Ich gucke dann eben vielleicht mehr auf die konstruktive Seite und die die Hörerin, die gerade geschrieben hat vielleicht sehr viel negative Berichte wahrgenommen, die es dann auch gab, als das Thema so ein bisschen kippte. Aber ich habe da zum ersten Mal etwas auch wahrgenommen, was dieses Einladende, Inspirierende, Ermutigende auch bei dem Thema Flüchtlingshilfe hatte. Du sagst, du hast noch mehr Fragen?
Ich habe noch mehr Fragen. Eine Frage von einem Hörer sagt, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Können Sie etwas darüber sagen, ob es diesen Journalismus auch in anderen Ländern gibt? Wie läuft in anderen Ländern diese Entwicklung?
Wir sind sogar ein bisschen hinterher. Also einer der Vordenker für konstruktiven Journalismus ist der dänische Nachrichtenchef des dänischen Rundfunks, Ulrik Hagerup, der auch da ein Buch dazu geschrieben hat, also der das auch praktiziert im dänischen Rundfunk. Es gibt eine Riesenorganisation, die sehr, sehr gut vernetzt ist in Amerika, Solutions Journalism Network. Es gibt in Frankreich die Reporters d'Espoir, die Reporter der Hoffnung, die auch super vernetzt sind, also nicht ein Nischending sind, sondern auch mit den Mainstream-Medien vernetzt sind, die eigene Journalistenpreise ausloben für konstruktiven Journalismus und auch in die Journalistenausbildung hineinwirken. Und da sind wir in Deutschland noch ein bisschen am Anfang. Mhm. Also konstruktiven Journalismus in Russland gibt es gar nicht, um das auch mal zu sagen.
Ja, wobei ich, interessant zu hören, was deine Perspektive drauf ist. Wenn ich so vergleiche, und ich vergleiche vor allem den amerikanischen Journalismus mit dem deutschsprachigen Journalismus, also jetzt Mainstream-Journalismus, ich schon sagen muss, dass gerade Zeitschriften wie die Zeit auch eine Seite haben, die ich sehr inspirierend finde. Also eine Suche nach einem integralen Verständnis von Hintergründen und auch eine Suche nach positiven Lösungsvorschlägen in einer sehr durchdachten und nicht jetzt irgendwie einseitig pointierten Form, auch diskursiv, also mit mehreren Standpunkten dargestellt, eine Qualität darstellen, die ich im deutschen Journalismus auch sehr schätze. Also das, ich muss sagen, dass das sind Medien, wo ich sage, das sind auch Phänomene, die haben durchaus Zukunft.
Da geht es um Differenzierung. Das nehme ich wahr, dass da Interesse an Differenzierung ist. Das Diskursive in der Redaktion, aber das drückt sich dann auch aus, dass ganz kontroverse Standpunkte aus der Redaktion heraus vertreten werden. Also das schätze ich auch sehr. Das ist auch nicht nur Deutsch, sondern vielleicht auch der deutschsprachige Raum. Ja. Der Tagesanzeiger in Zürich hat jetzt jede Woche eine Rubrik, die Lösung übrigens, also die das richtig institutionalisiert haben, die Suche eben nach, was sind denn die interessanten Initiativen zur Flüchtlingshilfe oder was gibt es für modellhafte Firmen im nachhaltigen Wirtschaften und, die das richtig institutionalisieren. Also da bewegt sich was und ja, das schätze ich auch sehr, da hast du recht, ja.
Weil ich habe im Gegensatz zu der Wortmeldung von der Hörerin eigentlich den Eindruck gehabt, dass die Medien im Bereich der Flüchtlingsfrage unter anderem auch eine sehr konstruktive Rolle eingenommen haben, die mich sehr überrascht hat.
Und ja, ich habe mich, das hatte ich auch gesagt, ja, sehe ich auch so.
Ich habe mich ja auch gefragt, ob das auch mit den historischen Erfahrungen von Deutschland zu tun hat, wo hier eine Verantwortungsethik zu tragen kommt, die ich vergleiche es wieder im amerikanischen Mainstream-Journalismus auf diese Art und Weise nicht sehe. Also wirklich auch der Versuch, hier eine Art und Weise der Berichterstattung gerade in der Flüchtlingsfrage sich so einzubringen, dass auch positive Ansätze sichtbar werden konnten. Bis zu dem Bereich, wo es dann zum Vorwurf der Lügenpresse gab, die ja eigentlich, was ja ein Vorwurf war, dass hier eigentlich zu positiv Bericht erstattet wurde.
Und ja, der kam ja aus dem rechten Rand. Der Begriff der Lügenpresse kam ja jetzt eindeutig aus der rechtsradikalen Szene, ja.
Absolut. Eine weitere Frage von einer Hörerin. Lieber Herr Gleich, Sie haben viel darüber gesprochen, wie wichtig es ist, die positiven Projekte zu zeigen und nicht nur die negativen Ereignisse öffentlich zu machen. Was mir in meiner Tätigkeit noch viel mehr Sorgen macht im heutigen Journalismus, ist ein abgrundtiefer Zynismus, der nicht an Wahrheit interessiert ist, sondern an zynischer Anschuldigung. Ist dieser Zynismus heute ein allgemeines Kulturphänomen?
Kann ich schlecht sagen, aber ich muss schon sagen, dass Zynismus zumindest auch in der älteren Generation im Journalismus sehr, sehr verbreitet ist. Ich nehme das bei jungen Journalistinnen und Journalisten nicht so sehr wahr, die auch noch mehr zukunftszugewandt sind, so ein global vernetztes Bewusstsein haben. Aber so die älteren Jahrgänge, die Welt ist schlecht, ich weiß Bescheid. Und das drücke ich auch aus. Diese Haltung, die habe ich schon sehr häufig angetroffen. Ob jetzt Zynismus grundsätzlich kulturdominierend ist, würde ich bezweifeln. Aber er kommt vor. Ich finde das eine sehr destruktive Haltung. Vor allen Dingen ist es meistens eben ein Ausdruck von Unbewusstheit. Also wo jemand seinen Selbsthass überhaupt nicht reflektiert und draufschmeißt auf die Welt, auf eine allgemeine Verachtung der Welt gegenüber. Mhm. Und wenn ich mir die Menschen angeguckt habe, die so waren, dann hatten die meistens eben auch ein sehr gestörtes Verhältnis zu sich selber. Mhm.
Da schließt auch eine andere Hörerfrage mit an, wo wieder eine Hörerin fragt, und das geht in eine sehr fundamentale Dimension. Ich finde es spannend, wie Sie über Ihre Spiritualität sprechen. Braucht es sowas wie eine spirituelle Revolution, um die Welt zu verändern? Und ist ein erster Schritt dazu, dass wir öffentlich darüber sprechen und uns dazu bekennen? Kann das gesellschaftlichen Wandel katalysieren?
Ja, ja, ja. Ich glaube, es ist gut, darüber zu sprechen. Was heißt spirituelle Revolution? Das heißt, Revolution heißt erstmal Umkehrung, und das heißt erstmal auch eine Umkehrung der Wahrnehmungsrichtung, nicht immer nur nach außen zu gucken, sondern wirklich in unser Inneres zu gucken. Und ich glaube, also das, was man so Selbsterforschung nennt, also wirklich diesem Ego-Geist auf die Schliche zu kommen, die Grenzen der Wahrnehmung zu erforschen, die Realitätsverzerrungen durch Glaubenssätze, die ich schon seit Kindertagen, also ich spreche wirklich von mir jetzt gerade, die ich seit Kindertagen in mir rumtrage, die meinen Blick auf die Welt total verzerren, dass wir uns das alles auf eine sehr klare, aber auch liebevolle Art und Weise angucken. Das brauchen wir für den Journalismus. Wir brauchten innere Arbeit für Politiker. Wir brauchten innere Arbeit, die Führungsfunktionen in dieser Gesellschaft haben, auch in der Wirtschaft. Aber gerade diejenigen, die durch das System von Karriere gefördert werden, sind eben die nur nach außen schauen und jede Form von Introspektion als eine Schwächung erleben. Und da brauchen wir tatsächlich eine Revolution, eine Umkehrung, um auch das Thema Autorität, also innere Autorität zu kultivieren, bevor wir uns mit äußeren Scheinautoritäten beschäftigen.
Aber ist es nicht so, dass gerade im Bereich des Journalismus, aber in der Politik ist es wahrscheinlich ähnlich, es eigentlich kein verpönteres Wort oder kaum eins gibt, das verpönter ist als Spiritualität.
Also, Spiritualität und Esoterik sind zwei Buh-Wörter, absolut.
Die auch sofort gleichgesetzt werden. Also das
gleichgesetzt werden, keine Differenzierung. Ja.
Das heißt, das, was du hier ansprichst, läuft ja gegen enorme Widerstände, die allergische Reaktion, gerade, ich würde sagen, bei Journalisten noch mehr als im allgemeinen öffentlichen Raum, ist diese Allergik auf diese Introspektion, wie du sie ansprichst, ja wirklich phänomenal.
Ja, ist aber auch eine Herausforderung, die ich konstruktiv sehe. Also lass uns eine Sprache finden, die anschlussfähig ist. Lasst uns, also wenn ich zum Beispiel von Recherche im Inneren spreche, oder es gibt Möglichkeiten, es so auszudrücken, dass man die Schwelle zumindest ein bisschen absenkt. Absolut. Und sagt, Mensch, ihr wollt doch keine blinden Flecken haben, aber es gibt im Bewusstsein blinde Flecken, lass uns da doch mal recherchieren, lass uns das mal aufhellen. Um zu einem realistischeren Wahrnehmung der Welt zu kommen. Und da kann man schon anschlussfähig werden, glaube ich.
Ja, wir sind auch jetzt schon zeitlich am Schluss unserer Sendezeit angelangt.
Wow, ging das schnell. Wahnsinn.
Ja, das ging schnell. Ich möchte noch ganz kurz auf deine Websites aufmerksam machen. Die eine hatte ich ja schon erwähnt. Das war die peacecounts.org. Du hast auch eine persönliche Website, die heißt derstoryteller.de, der-storyteller.de, wo auch all deine anderen Projekte hier aufgezeichnet sind.
Ja.
Ja, herzlichen Dank, Michael, für die Zeit. Ich glaube, das ist ein Thema, dessen Brisanz man sich oft gar nicht so bewusst macht, weil ich glaube, dass Bewusstseins- und kulturelle Veränderung wirklich fundamental auch mit der Veränderung der öffentlichen Berichterstattung zu tun haben. Und dass es überhaupt solche Ansätze wie deine gibt, finde ich unheimlich inspirierend. Insofern herzlichen Dank, dass wir davon hören durften.
Ich danke auch. Ich danke für das Dialogische, also dass wir uns wirklich ausgetauscht haben, für deine Fragen, aber auch für dein dich einbringen in das Gespräch. Und das gefällt mir viel besser als so ein klassisches Interview. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Danke. Dank auch an die Zuhörer. Tschüss.
Tschüss, einen schönen Abend.